Ja, guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Hamburg 2040. Wie wollen wir künftig leben und wovon? Ich bin Malte Heine, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer und habe heute wieder wirklich einen spannenden Gesprächspartner. Ich begrüße heute bei uns am Mikrofon einen Mann, den wir getrost als Urgestein der Technischen Universität Hamburg bezeichnen können. Dort hat er nämlich bereits 2009 angefangen, damals als ordentlicher Professor, ja, Betonung auf ordentlich, und Leiter Kommunikationsnetze. Ab 2040 war er dann Vizepräsident für Forschung an der TU und seit September 20 zunächst kommissarisch und dann ab 2021 offiziell im Amt Präsident der TU Hamburg. Unter seiner Leitung hat die TU in diesem Jahr wirklich Großes erreicht, nicht nur den Exzellenzstatus, sondern auch den Hamburg 2040 Award der Hamburger Wirtschaft bekommen, unseren Zukunftspreis. Und wir könnten uns also keinen besseren Gesprächspartner vorstellen für Themen wie Forschung, Innovation und Zukunft. Wo geht die Reise hin hier in Hamburg als Professor Dr. Andreas Tim Giel? Herzlich willkommen, bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Toll, dass du da bist. Ne?
Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gerne da und freue mich aufs Gespräch.
Klasse. Ja, lieber Andreas, da steigen wir gleich ein. Du bist ja beruflich und privat eng mit Hamburg verbunden. Was macht die Stadt für dich so besonders?
Also ist ja meine Geburtsstadt, das muss ich zum einen auch sagen. Da gibt es eine gewisse emotionale Bindung, auch wenn ich dann nicht in Hamburg aufgewachsen bin. Seit 2009 bin ich wieder da und ich sehe eine unfassbare Dynamik in der Stadt.
Wo bist du aufgewachsen dann?
Also im Raum Bremen, also okay. Um Bremen, um zu sozusagen, wie man schon schön sagt. Mhm. Und Hamburg selber 2009 war doch relativ gefühlt konservativ, nicht so innovativ. Dann kam mal die Idee Innovationshauptstadt Europas, da habe ich noch gelächelt sozusagen. Mhm. Und inzwischen würde ich sagen, sind wir einen unglaublichen Weg gegangen. Und das macht auch einen Teil von Hamburg aus, diese Geschwindigkeit, die Innovation, aber auch der Wille, sich weiterzuentwickeln und auch die Stärke der Stadt. Und auf der anderen Seite ist natürlich Hamburg als kulturelle Stadt sehr, sehr lebenswert.
Ja, wunderbar. Jetzt hast du schon gesagt, im Raum Bremen aufgewachsen, auch studiert in Bremen in der Zeit. Verbindet uns übrigens, ja, ich habe auch meine Promotion in Bremen absolviert oder zeitgleich. Und wenn du das mal so Revue passieren lässt, was unterscheidet deine Studentenzeit von der Zeit der Studenten heute? Kann man da irgendwie so ein bisschen was zu sagen aus deinen ganzen Perspektiven?
Vielleicht in bestimmten Dingen gar nicht so viel, dass man, ich habe auch Elektrotechnik studiert in Bremen, als Diplomstudiengang damals. Wir haben in Teams sehr stark zusammengearbeitet und gelernt und also gibt sehr, sehr intensive Lernphasen. Das sehe ich heute auch noch. Also die Studierenden, die sind immer noch genauso gefordert zu lernen, gemeinsam zu lernen. Alleine schaffen die wenigstens das. Man lernt mehr an der Uni als damals. Wir haben mehr in den WGs und in den Wohnungen und in Häusern der Eltern gelernt, als praktisch da, wo man heute in Lernräumen arbeitet. Das hat sich ein bisschen geändert. Natürlich die Technologie anders. Also die Bibliothek war damals wegen der Bücher mal interessant. Zeitschriften musste man dann in verschiedenen Bibliotheken sich zusammensuchen. Heute hat man das online. Trotzdem ist zum Beispiel Bibliothek ein Lernort, wo man praktisch unabgelenkt lernen kann, auch alleine oder in einer Gruppe. Und das sehen wir auch heute noch. Also ich sehe das, man sagt ja immer seit Platon eigentlich, die Studierenden werden jedes Jahr schlechter. Wenn ich die Abschlussarbeiten sehe und ich sehe ja immer auch die Preisverleihung für die besten Abschlussarbeiten, da würde ich sagen, die besten werden immer besser. Und die Diversität oder die Breite von der Qualität ist vielleicht größer als vorher, aber die sehr guten und guten sind mindestens genauso gut wie damals.
Ich musste natürlich mit Hamburg und Bremen auch noch die Konfliktfrage stellen. Werder oder HSV?
Ich halte mich da raus, wenn wir mal St. Pauli sagen. Okay. Okay. Aber ich habe da meine Lehre, ich bin also nicht so Fußball interessiert, ohnehin nicht. Und ansonsten würde ich sagen, eher für Werder, muss ich sagen, obwohl gebürtig Hamburg geht das eigentlich auch nicht.
Ja, okay, das finde ich dafür durchaus nachvollziehbar. Ja, das kann man schon sagen. Institution TU ist Hamburg. Hamburg jetzt, das ist ja immer so ein Thema, Hamburger Süden. Und dass jetzt auch die TU Hamburg ist. Kannst du ein bisschen mal uns mitnehmen auf die Entwicklungsreise, auf vielleicht in 2009 da warst. Und als deiner Zeit als Präsident, gibt es da irgendeine Sache, auf die du besonders stolz bist, wo du sagst, da hat sich wirklich was getan?
Also ich glaube, über die ganzen Jahre ist so dieser Reformwille ist doch sehr stark geworden. Die TU Hamburg wurde ja gegründet 78 auch schon als Reformuniversität mit ganz anderen Strukturen, mit der Matrixstruktur, Forschungsschwerpunkte und Studiendekanate und nicht Dekanatsstrukturen. Das war so 2009 doch so ein bisschen verkrusteter geworden. Man war in vielen Dingen auch konservativ, aber eben nicht so gut und da eben auch sehr viel alleine unterwegs. Wir haben dann damals, unter meinem Vorgänger war so die Frage, können wir die Lehre besser machen und über die Lehre profilieren? Das war so, wo man dann viel nachdachte, was tun wir eigentlich? Wir haben dann 2014 bis 2020 versucht, einerseits die Vernetzung in der Stadt zu verbessern. Das ist sehr gut gelungen, als ich Vizepräsident Forschung war. Und wir haben schon über die erste Wachstumsphase so ein bisschen fokussiert und strukturiert. Auch mit Einsparmaßnahmen zwischendurch. 2020, als Präsident war, war eine schwere Phase. Und wir haben es geschafft, und da bin ich, glaube ich, das ist so das, wo ich am stolzesten drauf bin, wir haben es geschafft, uns zu fokussieren, die Forschungsfelder für die TU neu zu definieren, die dann für die Weiterentwicklung das Thema Engineering to Face Climate Change zu wählen, gemeinschaftlich in einem Prozess. Und damit haben wir ein Thema für die TU gefunden, wo man sagt, wir haben immer Technik für die Menschen als Thema gehabt. Und das ist natürlich sehr weit. Und wenn man sagt, was sind eigentlich die größten Zukunftsfragen? Und das ist ja bei euch in der Handelskammer genau die gleiche Fragestellung gekommen oder die gleiche Antwort auf diese Frage gekommen. Der Klimawandel und dessen Folgen ist das einst, ist die größte oder eine der größten Herausforderungen. Ist zumindest eine Herausforderung, die wir mit technologischen Lösungen ganz gut entgegenwirken können.
Und damit auch mit wirtschaftlichen Chancen. Das ist immer.
Ja, genau. Das ist natürlich. Das muss auch so sein. Aber wir haben die Möglichkeit, über Technologien den Klimawandel abzumildern und dessen Folgen zu bewältigen. Und das müssen wir tun. Und das ist natürlich, was Ingenieure auch sehr gut tun können. Und alle unsere Forschungsfelder zahlen auf das Thema ein. Diese Fokussierung ist uns sehr gut gelungen. Damit haben wir auch die Möglichkeit gehabt, uns international anders zu vernetzen. Mit der UN University haben wir die Verbindung geschaffen. Und
was heißt das, die Verbindung der UN University?
Also erstmal muss man sagen, wir haben globale Probleme, die wir global lösen müssen, und wir müssen die besten Köpfe weltweit bekommen. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. Und uns gelungen, die UN University hat dann zur Verbindung zwischen der UN University, die ja über verschiedene Standorte, 14 Standorte verteilt ist, mit anderen Universitäten oder Gesellschaften eine Verbindung hinzubekommen, haben sie Hubs ausgeschrieben. Und wir waren der zweite Hub der UN University, der erste für Klima Action, Engineering to Face Climate Change, gleicher Titel, und der erste in Europa. Inzwischen gibt es 6 Hubs schon und es gibt eben eine Vernetzung der UN University, die eine bessere Rolle spielt. Wir sehen da die Chance, dass unsere Forschenden und auch die Studierenden in der UN, in den Gremien sich beteiligen können, da Praktika machen können oder auch Austauschprogramme machen können, und die Vernetzung der verschiedenen UN University Institute und auch der Hubs gibt uns eine Chance der Internationalisierung.
Ja, spannend. Ja. Das sind ja schon. Und siehst du das auch, ich sag mal so, in Hamburg, wie groß ist so der Wille, Innovationsstadt zu sein, ne? So, und das zu machen. Ja, auch mal häufig Hamburg Sportstadt, Musikstadt, Hafenstadt, was ist Hamburg Wissenschaftsstadt, Forschungsstadt, Innovationshauptstadt?
Ich würde gerne einmal noch zurückgehen, weil natürlich, wo man noch besonders stolz drauf sein kann und muss, ist natürlich der Exzellenzcluster, der uns gelungen ist. Das ist auch, muss man also auf alle Fälle erwähnen. Das habe ich auch schon.
Ich habe eigentlich jetzt vermisst, dass du sagst, dass du den 2040 Award gekriegt hast.
Ja, dann lassen wir die beiden Themen doch nochmal einmal ruhig erwähnen. Also der Exzellenzcluster ist für die Größe der TU ein herausragender Erfolg, muss man wirklich sagen. Das war nicht zu erwarten vor 10 Jahren. Vor 9 Jahren, als ich Vizeforschung war, war auch so die Ansage, die EU ist bei weitem nicht so weit. Wir haben dann strategisch auch mit Wissenschaftsbehörden eine Unterstützung uns weiterentwickelt und das strategisch vorbereitet und dies über die Zielgerade zu tragen. Und das sind ja so in der Größenordnung 70 Millionen Euro, also 10 Millionen Euro pro Jahr bei 100 Millionen Euro Budget, ist massiv für die TU. Und das mit unserem Partner zusammen und dann ein Thema, was ja die Materialien durch Wasser funktionalisiert werden, passt natürlich zu Hamburg perfekt. Mhm. Der Antrag war am Ende herausragend gut geworden und auch sehr gut geschrieben und auch gut verteidigt. Und damit waren wir irgendwie in der Spitzengruppe, dass wir durchgekommen sind. Das war für neue Cluster ganz schwer und für eine Größe der TU eigentlich unfassbar gut. Das Tolle an dem Cluster ist, dass der auch in diesem Ingenieursbereich ist und auch über den Handelskammerkreis Neue Materialien ja eine Verbindung in die Industrie hat. Das war eben auch besonders herausgehoben. Und damit ist so die Frage, wird dabei was rauskommen, was auch nützlich ist für die Gesellschaft? Mhm. Eigentlich relativ offensichtlich mit Ja zu beantworten. In diesem Zuge der 2040 Award ist natürlich, das hat mich auch extrem gefreut, weil das zeigt eigentlich, und dann kommen wir vielleicht wieder aufs nächste Thema, die Wichtigkeit der Technischen Universität für den Innovationsstandort Hamburg und zeichnet ja auch aus, dass wir im Bereich Transfer, also Ideentransfer, Industriekooperationen, die Absolventen, die in die Industrie gehen, aber auch über die Startups, dass wir eine wichtige Rolle für Hamburg spielen. Und nur diese Startups alleine, da sehen wir es, unsere Startups, so 16 besten, die wir beobachten, haben im letzten Jahr mehr als 150 Millionen Euro Wagniskapital einwerben können. Und das ist natürlich so, wir haben so knapp 100 Millionen Euro Grundbudget, 150 Millionen werden dann unsere Startups schon mal als Privatkapital holen, zeigt eigentlich auch die wirtschaftliche Bedeutung einer technischen Universität, wie es sein muss.
Ja, mit spannenden Unternehmen, die da ja, die Ausbildung genau. Tut sich ja unglaublich viel. Ne?
Ja, also von Traceless, Colipi, Infinite Roots und so, da ist natürlich, das Spannende ist, was wir vor 10 Jahren so diese Green Technologies eigentlich pushen wollten für Gründung und sind da fast von abgekommen, weil das doch dann sehr langen Atem erfordert. Und jetzt sehen wir eigentlich die Erfolge von einer relativ lang angelegten Strategie.
Und ja, nochmal dann über zu der Frage langfristig angelegte Strategie. Wie lange dauert das, bis man so den auch internationalen, nationalen Ruf hat, wirklich ein Innovationsstandort zu sein, ne?
Ja, für Hamburg ist das...
Hat Hamburg diese Positionierung schon, ne? Oder wie nimmst du das wahr?
Ja, also ich bin eigentlich beeindruckt, wie schnell das vorangegangen ist. Natürlich ist das noch Luft nach oben. Also wir können noch sehr viel mehr in der Hamburger Gesellschaft, der hamburgischen Gesellschaft dafür werben, dass es auch verstanden wird, wie wichtig Universitäten, Wissenschaft, Ingenieurswissenschaften, insbesondere Technische Universität sind für die Zukunftsfähigkeit der Stadt oder des Landes. Wir haben aber im internationalen Bereich jetzt auch durch unsere Schwester Uni Hamburg, die ja Exzellenz-Uni geworden ist unter Professor Lenzen, was auch keiner der Uni Hamburg zugetraut hatte damals, auf einmal eine Sichtbarkeit erzeugt, wo man sagte, wow, was macht Hamburg da eigentlich? Und in dieser Runde der Exzellenz-Cluster-Ausschreibung wurde auf Hamburg schon sehr neidisch geguckt. Wir haben ja 6 Cluster beantragt, 5 bekommen und einer an der TU und 4 an der Uni Hamburg. Und wir hoffen, dass jetzt im Herbst die Uni Hamburg auch Exzellenzstatus wieder erlangt. Also das ist ja noch eine weitere Ausschreibung. Und damit ist in der Wissenschaft eine Sichtbarkeit für Hamburg, die früher nie da war.
Und ich glaube, das ist auch vor allem, ich sag mal, von wirtschaftlicher Seite wird das natürlich auch stark gesehen. Unsere Zukunftschancen liegen vor allem eben auch in der stärkeren Verbindung von Wirtschaft und Wissenschaft, um sozusagen unsere ganzen Herausforderungen, sei es Klimawandel, aber auch den Fachkräftemangel, sozusagen durch Technologien dann auch zu begegnen und da Lösungen anzubieten, die wirklich oder zu entwickeln und dann eben auch international zu verkaufen. Da sind große Potenziale drin, deswegen legen wir da auch einen großen Schwerpunkt drauf. Ich muss nur eine kleine Anekdote, aber das ist natürlich so, in der Handelskammer sehen wir das natürlich sehr stark. Wir hatten ja vor einigen Jahren war ja das 100-jährige Jubiläum der Uni, ja, und da haben wir nochmal so ein bisschen in die Akten bei uns reingeguckt, wie eigentlich sich damals die Kaufmannschaft zur Gründung einer Universität positioniert hat und so. Da waren aber doch sehr kritische Diskussionen in den Protokollen zu finden, nur nach dem Motto, ja, brauchen wir eigentlich nicht, dann kriegen die Kinder der Kaufleute, die kriegen nur Flausen am Kopf, wenn die sozusagen an die Uni gehen. Damals hat sich schon gravierend gewandelt, dass man da die großen Zukunftschancen auch drin sieht.
Das ist jetzt keine richtige Frage.
Nee, ist keine richtige Frage, aber nur, ich musste ja viel mehr gerade nochmal sagen. Die Themen sind da. Dann sagst du, welche Innovationsthemen? Ja, sollen wir sagen, Climate Change oder Klimawandel, neue Materialien. Kann man nochmal so ein bisschen genauer rein, jetzt mal erläutern, wo siehst du die größten Chancen? In welchen Innovationsbereichen sollte sich Hamburg spezialisieren und wirklich dann, sag mal, auch fokussieren und ich sag mal, dann auch da alle Energie drauf verwenden, weil die da die größten Hebel dran haben.
Ne? Naja, man kann ja über sehr, sehr viele Bereiche sich angucken und wir haben auch für die Wissenschaft uns ja mit den anderen Hochschulen zusammen so die Themen gesucht, wo wir als Universitäten und Hochschulen und Forschungseinrichtungen international sichtbar sind, was man in die Umsetzung bringen kann. Wenn man jetzt noch eine Ebene höher geht, dann hat man natürlich alle verschiedenen Strategien, die man sich angucken. Von euch habt ihr eine Strategie, von der Wirtschaftsbehörde und von der Metropolregion gibt es ja verschiedene Strategien, die aber eine große Deckung haben. Mhm. Die Deckung ist ja oft zu sagen, Hamburg ist ja ein Industriestandort ja auch, der auch sehr divers ist. Und wir sehen halt Themen, also ich glaube, bevor ich jetzt noch in einzelne Themen gehe, das, was ihr als Handelskammer eben auch so gut macht, ist ja die Frage, was sind eigentlich die Zukunftsthemen, aber auch, dass man das Thema Klimawandel so hoch priorisiert, also klimaneutrale Stadt sozusagen, einerseits als Notwendigkeit für unsere Zukunftsfähigkeit, aber eben auch als Möglichkeit, innovative Technologien in Produkte einzuführen, damit langfristig, mittelfristig konkurrenzfähig zu bleiben. Und das sehe ich als ein Thema, wofür Hamburg auch stehen kann. Also wir sind ja kein Automobilstandort beispielsweise, da auch glücklicherweise. Aber wir sind natürlich sicherlich noch ein Luftfahrtstandort und wir sind auch ein maritimer Standort. Das ist gar keine Frage. Aber darüber hinaus ist die Frage Klimastadt oder Klima, also Stadt, die dem Klimawandel entgegenstehen kann, einerseits durch die Forschungseinrichtungen, Deutsche Klimarechenzentrum, Max-Planck-Institut für Meteorologie, Uni Hamburg mit dem Exzellenzcluster CLICS, die eigentlich alle Klimamodellierung machen. Das hilft uns ja noch nicht besonders, wenn man weiß, wie es Klima wird, wenn wir nicht wissen, was wir dagegen tun. Darum diese Idee der TU, Engineering to Face Climate Change, als Thema gegen den Klimawandel und dessen Folgen und das mit der Industrie zu bringen. Und da könnte man natürlich sagen, Hamburg könnte eine Vorreiterstadt sein gegen den Klimawandel, zumindest in Deutschland. Europaweit müsste der Anspruch sein.
Also wir, kann ich nur unterstreichen, also wir sehen das ganz genauso, ich würde sogar sagen, auch international sind die Chancen da sehr, sehr gut für. Wir haben ja mit der OECD zusammengearbeitet und das Thema, wie können wir Klimawandel und Wettbewerbsfähigkeit eigentlich verbinden miteinander, und die haben gesagt, also Hamburg hat eben eigentlich perfekte Voraussetzungen dafür, weil wir eben eine sehr breit aufgestellte Wirtschaftsstruktur haben, ja, also keine monosektorale Abhängigkeit von Automobil wie andere Standorte, sondern wirklich immer so ein bisschen alles außer Bergbau. Ja. Und dann haben wir wirklich den Hafen als zentrales Fund, ja, mit auch der für den Klimawandel oder für die ganze wirtschaftlichen Wertschöpfungsketten eine Riesenrolle spielt. Ja. Energieimporte, das ist natürlich ein Zukunftsthema, mit dem wir auch weiterkommen können. Norddeutschland insgesamt mit der Windenergie und also den doch relativ weit fortgeschrittenen Ausbau der Erneuerbaren und eben auch Industrie. Hamburg ist der größte Industriestandort nach Wertschöpfung in Deutschland, wissen die wenigsten, und da kommen wir auch dann eigentlich gleich damit dazu. Die Industrie brauchen wir natürlich genau dafür, wenn wir das mitkriegen, unsere Unternehmen, so auch Rubis, Kupfer, so die produzieren mit der Hälfte der CO2-Emissionen im Weltmarktmaßstab. So, und die wollen wir natürlich hier halten und das schaffen, dass wir die sozusagen auch komplett klimaneutral hinkriegen. Und viele Unternehmen sehen eben dann auch, investieren sehr entschlossen da rein, weil sie jetzt sehen, wir müssen so fossile Geschäftsmodelle werden in 15 Jahren vermutlich nicht mehr profitabel sein. Ja, so, und alles, was ich jetzt investieren kann mit neuen Technologien, um mich da weiterzuentwickeln, stärkt meine Wettbewerbsfähigkeit langfristig. Und diese Perspektive müssen wir trotz aller kurzfristigen Herausforderungen sicherlich weiter mit voranstellen. Und damit sind wir beim Hamburger Süden. Ne? Industrie, ja? Und ist ja so wirklich ein Kraftzentrum auch Deutschlands, Hamburgs, sozusagen für das ganze Thema Industrie. Und vielleicht magst du noch mal so ein bisschen sagen, eure Rolle auch in der Verbindung mit den vielen Unternehmen in Hamburg, auch aus dem Industriebereich. Wie weit seid ihr da fortgeschritten? Wie siehst du da sozusagen auch die Zusammenarbeit?
Wir hatten ja vorhin schon mal gesprochen, TU Hamburg, Hamburg Harburg oder TU Harburg. Wir sind froh, dass wir die TU in Hamburg sind, in TU Hamburg sind, also für ganz Hamburg die TU sind, aber wir sind auch stolz darauf, in Harburg zu sein. Also Standort Harburg ist schon besonders, auch durch die Industriegeschichte. Das ist natürlich schon ein Standort, wo man eben auch Kooperationspartner hat, die wirklich industriell produzieren, ob das nun von Shell bis sonst was. Also da ist natürlich sehr, sehr viel dabei. Harburg hat auch eine Riesenchance, noch mehr in der, also wenn man den Harburger Binnenhafen zum Beispiel anguckt, was da an Dynamik gerade passiert, an Neubauten, an Möglichkeiten, so dieses Alt und Neu nebeneinander und ganz tolle Flächen und Orte zu schaffen. Und die Stadt hat ja Hamburg-Freudenberger die Werke gekauft, die direkt zwischen dem Bahnhof Harburg und diesem Binnenhafen liegen. Und da sind natürlich enorme Chancen auch für Startups, für Industriekooperationen. Auch Industrieansiedlungen sind ja da und auch noch weiter im Herrenburger Süden ganz gut möglich. Darum sind wir sehr froh, dass wir aus der Stadt gerade den Technologiepark Entwicklung Harburg vorantreiben. Das waren ja mal von einem vorletzten Koalitionsvertrag, gab es ja 4 Technologieparks. Bergedorf ist mit Hauni abgehandelt, Altona ist halt über die Science City Bahnfeld, dann haben wir das Zall in Finkenwerder und Harburg stand noch aus und da sind wir jetzt bei und das ist natürlich, wir sehen es als Quartier und eine Riesenchance gerade, dass man eigentlich um eine Technische Universität herum diese Innovationskraft erzeugen kann. Wenn man sich überlegt, wo man Hightech und auch Gründung und Ausgründung und erfolgreiche junge Unternehmen ansiedelt, die profitieren extrem von der Nähe einer Hochschule, einer Universität. Oft ist ja so, wenn ich dann praktisch meinen Abschluss habe, sagen wir mal im Chemieingenieurswesen, und dann habe ich die Wahl, ich kann zu BASF Beiersdorf oder Evonik gehen oder zu Colibri Traceless, und ich habe Colibri Traceless noch nie gehört und weiß nicht, was die eigentlich tun und wie sicher die sind in der Zukunft, dann gehe ich vielleicht doch zu Bayer oder zur BASF. Wenn ich aber als Studentenhilfskraft da schon gearbeitet habe, dann bleibe ich auch da. Ist mir auch mal so passiert nach der Promotion, dass ich im Start-up geblieben bin, weil ich da schon kooperiert hatte mit denen. Und auf der anderen Seite, also genau die eine Frage ist Fachkräftegewinnung für die Startups, aber auch die sind ja oft gegründet aus von Studierenden oder Mitarbeitern der Universitäten und die profitieren von der Verbindung zu ihrer Alma Mater. Nochmal im Labor, nochmal einen Test machen und das kann man dann gemeinsam in der Lehre machen mit Abschlussarbeiten und tollen Absolventen, die dann vielleicht auch in der Firma bleiben und wir freuen uns, dass wir später gemeinsame Forschungsprojekte machen können.
Ja, wunderbar. Das ist auch ein spannender Aspekt. Gerade dieses Thema, ich meine, da sind wir auch dann dabei, wie können wir eigentlich dann in die Zukunft schauen? Wie können wir sozusagen diese tollen Entwicklungen noch weiter befördern? Und vielleicht gehört auch mal dazu, dass wir nochmal so ein bisschen uns vergleichen, auch mit anderen, bei aller Euphorie hier, als die wir in Hamburg auch haben, und positiven Nachrichten, Entwicklungen in der Vergangenheit. Nochmal die Frage, wie steht Hamburg aus deiner Sicht auch da, auch im internationalen Vergleich, aber auch vielleicht deutschlandweit, wenn es um Spitzenforschung geht, andere technische Universitäten, vielleicht auch mal die Zahl der Studierenden, einfach mal so als Indikator. Ihr glaube ich 8.000 Studierende, Köln 25.000 an der TU, Berlin 34, München 47.000 Studenten, also zum Beispiel die Dimension. Ist das ein relevanter Indikator oder ist sozusagen eher die Qualität statt die Quantität entscheidend? Und sag mal, vielleicht magst du da mal so ein bisschen die Perspektive aufmachen, ne?
Ja, das ist relativ komplex. Muss vor allem zum einen sagen, die TU Hamburg ist besonders, weil wir fast ausschließlich Ingenieurswissenschaften haben. TU München haben gut 50.000 Studierende, aber die haben auch eine Medizin, die haben eine BWL, eine VWL, also Betriebs- und Volkswirtschaft. Die sind eigentlich fast eine Volluniversität mit einem sehr stark ingenieursmäßigen Schwerpunkt. Wenn wir das vergleichen, wir müssten eigentlich erstmal sagen, eine TU ohne Naturwissenschaften gibt es eigentlich auch deutschlandweit nicht normal. Wir müssten eigentlich dann mal so rechnerisch überlegen, die MINT-Fakultät der Uni Hamburg, wir wollen die nicht haben. Das ist ja nicht, bitte nicht falsch verstehen, nur und wir arbeiten sehr
gut. Gibt es da Konkurrenzverhältnisse?
Nee, das ist komplementär. Das ist ja das Besondere an diesem Hamburger Modell, dass man sehr stark komplementär aufgestellt ist. Natürlich ist man mal neidisch, wenn die Erfolge haben oder man freut sich mit, je nachdem. Aber grundsätzlich ist das ein sehr gutes Verhältnis und wir brauchen einander auch.
Nehme ich absolut so wahr.
Ja, im Exzellenzcluster beispielsweise und auch die Sonderforschungsbereiche der DFG, die wir haben, die kann man gar nicht ohne Naturwissenschaft machen. Das heißt, wir haben einzelne Professorinnen und Professoren dann der Uni Hamburg auch eingebunden, logischerweise, oder vom DESI. Das ist eigentlich ganz normal. Darum müsste man eigentlich die 7.500 Studierende plus die Doktoranden, darum sind verschiedene Zahlen, nehmen und die 8.000 von der Uni Hamburg dazuziehen. Bei 15.000 sind wir bei einer kleinen TU9 sozusagen. Die sind so bei 15.000 bis 20.000 Studierenden. Das heißt, im Endeffekt, oder im Umkehrschluss, für die Größe der Stadt ist das zu klein. Aber es ist nicht so, dass wir so klein sind, wie es aussieht.
Aber so vom Output her und von der Qualität und von dem, Ausgründungen kann man da auch nochmal so ein bisschen benchmarken, vielleicht auch international, was machen da andere? Ja. Oder habt ihr Universitäten international, die euch orientiert, sagt, so wollen wir eigentlich sein, die sind noch besser oder stärker als wir?
Ja, es gibt ganz viele sehr gute, man kann immer mal vergleichen, aber die Systeme sind eigentlich nicht vergleichbar. Also wenn ich jetzt mir Universitäten angucke, die mit Studiengebühren sich finanzieren, sind ganz andere Herangehensweisen, internationale Studierende zu gewinnen, darüber Geld zu verdienen. Die Grundfinanzierungen sind unterschiedlich. Wir haben andere Chancen. Wir haben eben die Deutsche Forschungsgemeinschaft und Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt praktisch, die ja Förderprogramme haben, die auch einmalig sind. Mhm. Und darum ist das schwer vergleichbar. Ich denke, wir sollten einfach sehen, dass wir den Ingenieursbereich weiter ausbauen, weiter stärken. Wir sind jetzt aber 110 Professoren ungefähr. Das ist ja auch über die letzten Jahre ja schon gestiegen. Es gab Commitment. Wir haben auch gezeigt, wir konnten das gut umsetzen. Mhm. Wir haben so Drittmittelzahlen, 40% plus in 4 Jahren, 50% mehr Deutsche Forschungsgemeinschaft, 30% mehr Bacheloranfänger. Das läuft also wirklich extrem gut. Und ich denke, das könnte man auch noch weitermachen. Da muss Hamburg aber dann auch sagen, wir wollen die TU auch weiterentwickeln. Mhm. Und dann kann man noch, wir haben ja vorhin schon...
Und ist der Wille da oder spürbar? Oder,
der Wille ist da, aber in der nicht. Umsetzung fehlt es dann manchmal. Okay.
Was würdest du dir wünschen?
Also ich würde mir wünschen, dass man, wir haben ja verschiedene Programme vorgeschlagen, wir uns weiterentwickeln, auch Fokussierung, Engineering to Face Climate Change. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man nochmal 50% wächst über einen Zeitraum von 5 bis 10 Jahren. Mhm. Dass man einfach sagt, wir wollen jetzt, wir haben ja die Zukunftsthemen angesprochen, wir können sicherlich in Frage Robotik, humanoide Robotik, Mikroelektronik in Richtung Energietechnik auch in den Stärken, wo wir schon sind, noch weiter ausbauen, behutsam weiter ausbauen, also jetzt sinnvollerweise. Und dann können wir noch mehr von dem erfüllen, was Hamburg braucht. Wir sehen aber jetzt zur Zeit ja Deutschland einen ganz anderen Trend. Mhm. Wir sehen ja eher einen Trend, dass die Landeshaushalte unter Druck sind, Wissenschaftshaushalte reduziert werden.
Trotz der sogenannten Sondervermögen. Ne?
Ja, im Wissenschaftsbereich scheint das eher, also sehen wir, dass es eher reduziert wird in vielen Bereichen. Bayern ist ein bisschen Ausnahme.
Extrem kurzsichtig, ne?
Ja, wir haben viele Herausforderungen und einige von Herausforderungen werden auch, oder viele der Herausforderungen, die wir haben, nicht alle, aber werden eben auch gut bedient. Also wir haben ja eine relativ hohe Sicherheit der Budgets für uns, für Gebäude. Wir sind Programme unterwegs, die, glaube ich, eine Zukunftssicherung haben. Mhm. Heißt aber nicht, dass wir nicht kurzfristig Probleme haben, weil wir wachsen und keine Flächen mehr haben, weil wir vielleicht noch mehr sehen in Bereichen, wo wir zusätzliche Professoren auch aufbauen wollten. Da brauchen wir aber dann die mittelfristige und langfristige Finanzierung.
Mhm. Und das ist glaube ich erstmal auch eine Perspektive und auch eine berechtigte Forderung. Ich glaube, wir müssen da investieren in den Bereichen, weil der Output eben auch so groß ist. Wir haben ja schon mehrfach über die Ausgründung Startups da auch, auch gesprochen. Das Colipi, Infinity Roots oder eben Traceless, die sozusagen ja auch genau an diesen Themen arbeiten und neue Materialien, neue Prozesse dann eben auch mit entwickeln. Das ist natürlich schon mal stark. Wir sehen da auch großes internationales Interesse war, also ich meine von Wirtschaftsseite, dass viele Delegationen zu uns kommen, sich gerade rund um die Themen Klimawandel, was habt ihr für Lösungen, Energiethemen, Wasserstoff, jetzt auch mit austauschen wollen. Insofern geht das ja auch ein bisschen Hand in Hand dann auch von der Seite. Aber gibt es noch weitere Möglichkeiten, jenseits von Geld, vielleicht auch regulatorisch oder irgendwie zu schauen, wie kriegt man eigentlich mehr Ausgründungen hin? Wie kriegt man diesen Transfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft noch besser?
Also im Thema Gründung, glaube ich, ist eine wichtige Frage auch Flächen. Flächen in der Universitätsnähe. Darum bin ich ja an diesem HF Freudenberger Areal so interessiert, dass wir relativ schnell auch ins Doing kommen. Also wir haben da sehr gute Vorschläge, wie man es machen kann mit Containerlösungen in der Halle, wo man sagt, jetzt kann man fast sofort loslegen, dass man einfach da so eine Sogwirkung erzeugt. Wir sind seit 2014 Gründerhochschule sozusagen, waren die erste in Hamburg und ich hatte damals als Vizeforscher immer versucht, dass wir das auf Hamburg weit erweitern müssen, weil die TU an sich von der Größe nicht jetzt gegen München oder Berlin praktisch gegen anstehen kann und wir müssen eigentlich Nummer 3 werden. Es gibt in Hamburg eine ganze Reihe von Initiativen für Gründung und jetzt auch mit der Startup Factory, Impossible Founders, ist glaube ich nochmal so ein Symbol gesetzt, aber dieses Symbol muss dann ja auch in die Umsetzung kommen und die Umsetzung sehe ich eigentlich mit 2 Standorten, Bahnfeld und Harburg, wo man wirklich wo man tolle, coole Umgebung schaffen kann, wo die Gründer gerne sind. Mhm. Und das müssen wir halt in den nächsten Jahren realisieren. Es ist gar nicht so schwer und auch gar nicht so unendlich teuer.
Die Science City soll ja olympisches Dorf werden. Ne?
Ja, das habe ich auch gerade verstanden. Das ist für Harburg dann vielleicht noch besser. Ich meine, jetzt muss ich noch mal so Standard-Marketing machen. Also Harburg da, Freudenberg-Areal, da ist man am Bahnhof Harburg. 3 Minuten oder 5 Minuten zu Fuß. Das ist direkt neben dem Bahnhof Harburg. Von da ist man in 15 Minuten am Hauptbahnhof Hamburg und hat einen ICE-Anschluss. Also das ist verkehrstechnisch optimal angebunden. Und das ist viel näher nach Hamburg rein als Bahnfeld, wenn man das so möchte, um nochmal so mal Lokalpatriotismus zu machen. Klar, ja. Aber ich denke, wir brauchen eigentlich die verschiedenen Orte, wo die Gründungen sind und dann auch vielleicht noch überlegen, dass man die gut vernetzt. Mhm. Wir brauchen so ein Single Point of First Contact irgendwie und da kann sagen, da geht ihr aber bitte in den Health Hub nach bei Philips und da geht ihr bitte in den Logistik Hub und das könnt ihr in der TU machen und das macht ihr in Bahnfeld oder so. Oder sprecht mit den Leuten, wo sind entsprechende Laborumgebungen, wo sind entsprechende Räumlichkeiten. Da können wir sicherlich noch lernen und da sind dann, wenn man jetzt nochmal Benchmark sich anguckt, Kopenhagen fand ich sehr beeindruckend, auch die dann am Gründer Netze haben. Man denkt dann immer, wo ist euer Gründerzentrum? Und dann sagen, ja, das ist über ganz Dänemark verteilt. Sagen, ja, okay, das kriegen wir aber auch hin, wir können über ganz Hamburg verteilen und haben eigentlich mehr als praktisch da dann dargestellt wurde. Also ist auch eine Frage des Marketings nachher.
Ich glaube, Innovationskontext, auch international, haben wir auch mal viel auch in Richtung USA geschaut, Silicon Valley mit Stanford als Gründungsmotor auch in dem Bereich oder auch in Israel habe ich das viel wahrgenommen, so dieses Thema, dass es ganz andere Anreizstrukturen auch gibt, für Wissenschaftler zu gründen. Also immer dieses Thema, dass auch Professoren mit ihren Forschungserkenntnissen eben auch Gründungen machen können. Das ist ja in Deutschland relativ strikt getrennt, zumindest aus meiner Wahrnehmung. Oder hat sich da auch was getan? Oder siehst du da Möglichkeiten, noch stärker diese Anreize, so die eigenen Forschungserkenntnisse nicht nur in die Lehre, sondern auch in die Anwendung zu bringen und sich vielleicht auch selbst dann damit zu beteiligen an den entstehenden Geschäftsmodellen. Gibt es da Möglichkeiten oder siehst du das kritisch?
Ich sehe das nicht als Problem zurzeit. Also jetzt aus TU-Sicht ist es, glaube ich, normaler. Also wir machen ja die Forschungsergebnisse werden ja transferiert in verschiedenen Varianten. Ich habe ja eben schon gesagt, einmal über die Köpfe, die gehen praktisch, Absolventen gehen mit den Ideen weiter, die sie auch in der Masterarbeit oder in Abschlussarbeit, Promotionen erarbeitet haben. Wir haben
Industriekooperationen. Aber kann der Professor, der die Studenten ausgebildet hat, dann sich auch engagieren in so einem Startup?
Theoretisch ja, gibt es auch in Einzelfällen, aber ich wollte gerade, wir machen dann ja auch die Auftragsforschung, das machen wir über unsere Tochter GmbH, das nennt man dann direkte Industriekooperationen. Und da haben wir ein Konstrukt, wo die praktisch Projekte direkt bearbeiten können im Hauptamt, kriegen auch eine Vergütung über eine Forschungszulage dann entsprechend. Okay. Und sie sind praktisch komplett von Nutzung der Infrastruktur, ist alles beihilferechtlich geregelt und abgedeckt. Und das ist, glaube ich, eine Methode. Und da machen wir so bei 6 Millionen Euro pro Jahr auch Umsatz. Mhm. Nur für den Bereich direkte Industriekooperation, wo Industriepartner kommen kann, sagen, ich möchte jetzt von euch das und das Ergebnis, die Untersuchung zu haben. Das kann dann mal ein Vierteljahr sein, das kann 2 Jahre sein. Und das wird dann auch entsprechend vernünftig bezahlt. Und das wird regelhaft genommen. Das hat für die Professoren Vorteile, Zulage im Gehalt, aber auch Flexibilität von Mitteln. Mhm. Die Mittel, die da sind oder in den Overheads sind, die sind dann eben auch nutzbar für andere Infrastrukturen. Das ist sehr gut geregelt. Und das ist besser, als wenn jeder Professor nochmal so eine Ingenieursbude nebenbei hat, wo man dann schnell in Fragen kommt, was ist Nutzung der Infrastruktur der TU.
Okay.
Und da sagen wir, gut, wir machen es im Hauptamt mit der Tochter GmbH. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Weg. Davon unabhängig gibt es ja diese Bundesförderung Exist, über die ja auch die Ausgründungen sein können. Da sind dann oft auch entweder Studierende oder Mitarbeiter von der Universität. Da können sich Professoren beteiligen, machen die auch manchmal, aber auch nicht immer. Man muss dann eben eine gute Trennung haben zwischen Interessen der TU und der Interessen der Firma. Mhm. Da machen es einige gerade nicht und sagen, okay, ich habe da einen Industriepartner, den ich freue mich, wenn die wachsen. Und später mache ich dann gemeinsame Forschungsprojekte, die bunt gefördert sind.
Ne? Ja, das klingt schon gut, dass ihr das Problem auch gut organisiert habt, also die Umgang damit gut organisiert habt. Ich habe noch eine Frage hier auch von einem Hörer gekriegt. Wir haben ja vorher über LinkedIn gefragt, was ich hier noch Fragen stellen soll. Da kam dann die Frage, wie unterstützt die TU Hamburg Gründer auf diesem Weg, um da weiterzugehen? Hast du schon eine ganze Menge zu gesagt, aber vielleicht willst du noch irgendwie 2, 3 Sachen dazu ergänzen? Ne?
Ja, also das ist schon ein Punkt, wo wir grundsätzlich gut sind, wo man aber auch noch Verbesserungspotenzial hat, logischerweise. Mhm. Die Frage ist ja, wir unterscheiden die verschiedenen Gründungsphasen, also die vor der Gründung, das ist dann oft Förderung über dieses Exist-Programm. Da kriegen die praktischen Gehalt, sind aber an der Uni eingestellt und bereiten bis zur Gründung vor. Und nach der Gründung ist natürlich so die Frage, und in dieser Phase und auch in der frühen Gründungsphase brauchen die eigentlich Unterstützung. Wie mache ich den Business Case, den Businessplan? Wie spreche ich mit Investoren? Was muss ich an welche Rechtsform ist die richtige für die Gründung? Diese ganzen Fragen werden auch erarbeitet und geschult. Das ist dann bei uns in diesem Startup-Port-Kontext gemacht. Dann gibt es die Vernetzung der Gründer untereinander und dann ist natürlich die Frage, wo habe ich Flächen und wo kriege ich nachher die Industriekooperation hin. Die Unterstützung mit den, also das sind alles so Standarddinge und das kann man noch besser machen, das wird aber auch schon gut gemacht, da tauschen wir uns auch hamburgweit aus, also Startup Port gibt es an der TU, haben auch das alte, in der Schlossstraße, das alte TUTECH-Gebäude, das Startup Port-Gebäude, da sind die Vorgründung und die Gründung nebeneinander, das ist eigentlich ganz schön. Können wir auch mal zusammen angucken.
Ja, absolut. Ja.
Und da ist aber dann eine Frage, wo wir jetzt auch, glaube ich, eine gute Antwort drauf haben, ist, oft brauchen frisch gegründete Unternehmen auch nochmal eine Frage, wie kann ich eigentlich nochmal mein Produkt oder eine Idee nochmal verifizieren. Ich brauche nochmal Labortests oder ähnliche Sachen. Und da ist natürlich die Variante 1, steht für jeden offen, über TUTECH oder direkt über einen Professor zu gehen und sagen, ich brauche das, dann wird ein Angebot gemacht und dann wird eben das entsprechend gemacht. Es mag manchmal bei Startups zu früh sein, weil die noch gar nicht so ganz konkret wissen, wie es geht und was sie eigentlich tun wollen oder haben ein Ergebnis schon mal gemeinsam gemacht. Und da gibt es natürlich auch Instrumente, die man sich überlegen kann. Man kann zum Beispiel gemeinsame Masterarbeiten betreuen. Kommt die Fragestellung von der Industrie, die wird von der TU mitbetreut, dann hat man ein gemeinsames Projekt, die Masterarbeit wird gemeinsam gemacht und die Ergebnisse stehen beiden zur Verfügung nachher. Darüber kann man publizieren, darüber können wir weiterverwenden in der Forschung und das Unternehmen kann das dann weiterentwickeln, in das Produkt zu übernehmen oder eben festzustellen, dass es der Weg, der geht eben nicht für mein Produkt, ist zu teuer.
Und wenn ich das gerade noch ein bisschen ergänzen darf, auch nochmal eine herzliche Einladung aussprechen an alle, nicht nur bei der TU, aber jetzt hier ganz besonders vielleicht zuhören, alle Studenten und Studentinnen, die vielleicht gründen wollen. Also die Einladung in die Handelskammer steht, ja, der Kontakt ist ja da, also wenn man sozusagen nicht nur das Produkt nochmal technisch, sondern auch mal vielleicht betriebswirtschaftlich vom Markt her diskutieren möchte, wir haben eben auch viele Existenzgründungsberatungen, Programme und eigentlich zu allen Fragen im Gründungs- und Unternehmenszyklus entsprechende Leistungen, die man dann auch mit in Anspruch nehmen kann, insofern einfach gerne den Kontakt dann auch herstellen, wenn das, wenn das
kommt. Ne? Vielleicht ein Punkt, den man nochmal erwähnen kann, ist nicht nur Gründung betrifft das, aber es betrifft insgesamt eine Weiterentwicklung der Universitäten oder der TU insbesondere. Wo wollen wir eigentlich hin in der Zukunft? Wie stehen wir in Konkurrenz, auch in der Lehre beispielsweise, zu digitalen Lehrangeboten, die ja individualisiert, KI-basiert, da kann man zu Hause auf dem Sofa sitzen und auf dem Rechner einfach seinen Kurs machen, kriegt von Stanford oder MIT eine Akkreditierung und fährt für einmal ins Prüfungszentrum, vielleicht. Und warum geht man an die TU? Muss aufstehen. Da kann man natürlich die Antwort sagen, ist eigentlich offensichtlich, weil Ingenieure müssen im Team arbeiten können und das kann ich digital sehr viel schwerer als in der Realität. Ich will eigentlich von begeisterten Forschenden unterrichtet werden, die praktisch aus ihrer Forschung brennen und das Thema dann und auch die Fragestellung so rüberbringen, dass man das mit anfassen kann und wir auf der Forschungsinfrastruktur Versuche machen und meine Arbeiten direkt da machen. Das ist so ein bisschen Humboldt reinvented, aber ich sehe da noch zwei weitere Komponenten, wenn man das dann macht, dass man auf der Forschungsinfrastruktur die Lehre stärker macht, das nennen wir ja bei uns Campus Labs, dann können wir das auch nutzen, um die Wissenschaftskommunikation zu machen, Schulen, Besuchergruppen einladen und wir können das auch nutzen, um Startups mit einzubinden. Da können Startups auch das Produkt zeigen, was aus so einer Technologie entsteht und auch vielleicht dann in diesem Gespräch wieder über die nächsten Lösungen nachdenken. Und da haben wir die ersten zwei Campus Labs realisiert. Das eine ist Circular Economy, bei uns in einer kleinen Halle an der TU. Das ist auch so eine Sache, wo wir auch Besuchergruppen führen können. Und der zweite ist eine Wiese in der Nähe vom Tempowerk, zwischen Tempowerk und TU, gut 1000 Quadratmeter und da machen wir Bodenqualität, Wasser und Klima.
Genau, Tempowerk, nur als kleiner Einschub, ist auch eine Art Coworking-Space, Möglichkeiten, sich zu mieten, eben auch genau mit vielen Unternehmen, die auch technisch orientiert sind in der Nähe zu euch. Also insofern auch ein spannendes, super Projekt auch. Ne?
Genau, damals gegründet, um so einen Technologiepark an der Uni haben. 120 Unternehmen sind da drin ungefähr, ne? Also mit 120 Unternehmen, die praktisch von 1985 so ungefähr gegründet. Das ist schon auch ein toller Kooperationspartner. Da. Mhm.
Internationale Vernetzung. Ja? Ist Wissenschaft lebt vom Austausch, ja? über Grenzen hinweg. Und wenn wir international im Moment durchaus ein paar Herausforderungen, vielleicht auch schwierige Situationen, beobachten wir in der Wirtschaft immer mehr, dass das auch diese politischen Themen einstrahlen. China, Russland, wie gut kann man mit den Forschern da zusammenarbeiten? USA, merkt ihr, dass da viele jetzt Richtung an die TU wollen, zu euch kommen wollen, weil sie sich nicht mehr so ganz gut fühlen? Oder ist das eigentlich auf einer pragmatischen, wissenschaftlichen Zusammenarbeitsebene gar nicht so ein Thema?
Es ist ein sehr starkes Thema, wird sehr stark diskutiert, aber man kann ganz unterschiedliche Herangehensweisen dazu sehen. Und für mich ist über die Frage Engineering to Face Climate Change die Antwort, das ist ein globales Problem, was wir global lösen müssen, dass wir da auch globale Partnerschaften machen. Und wie die UN University ist natürlich ein globaler Partner, da sind auch alle Länder Mitglied, insofern hat man gewisse Verpflichtung auch offen zu sein. Mhm. Ich glaube auch, dass Hamburg als weltoffene Stadt eine Sonderrolle haben kann und sollte, noch weiterhin mit vielen Ländern zu kooperieren. Dann sehe ich Wissenschaft als eine der Brücken, Wissenschaft und Kultur, Sport vielleicht als die Brücken zwischen den Kulturen, die auch bei Handelskonflikten und anderen Konflikten noch eine Austauschmöglichkeit sind. Und dann muss ich sagen, die meisten wissenschaftlichen Ergebnisse, die wir haben, publizieren wir. Die kann jeder lesen. Die Forschungsergebnisse, wenn die bundesgefördert und EU gefördert sind oder DFG gefördert sind, sind eigentlich auch zu veröffentlichen. Selbst die Forschungsdaten. Das heißt, die Frage, das ist ja schon mal da. Das heißt, warum soll ich dann nicht mit denen, die es nutzen wollen, damit auch drüber sprechen, um zu sehen, was sehen die eigentlich an Fehlern oder an Verbesserungspotenzialen an meinen Lösungen? Darum halte ich es schon für wichtig, dass man mit allen geht immer nicht, aber mit möglichst vielen Ländern im Austausch ist. China muss man vielleicht wirklich nochmal gesondert betrachten. Natürlich ist das ein Konkurrent zu uns, sind auch im Wissenschaftsbereich inzwischen extrem gut geworden. In vielen Bereichen sind die auch besser als wir, muss man
In welchen sagen. Bereichen zum Beispiel?
Also in vielen Hightech-Bereichen. Ist ja strategisch einfach auch, die haben ja strategisch investiert in Bereiche von Mikroelektronik, in Bereichen von Materialwissenschaften. In vielen Ingenieursbereichen wird einfach massiv investiert in das Wissenschaftssystem. Und dann habe ich ein Land mit 1,3 Milliarden Menschen. Also da ist ja auch unwahrscheinlich, dass da nicht ein paar helle Köpfe bei sind. Also um das mal so zu sagen. Aber wir haben einfach eine große Population, viel Geld in ein gutes Wissenschaftssystem, gut ausgebildete Professoren, die aus unserer westlichen Welt auch wieder zurückkommen. Und dann nicht mit China zu sprechen, halte ich persönlich für einen Fehler. Man muss natürlich sagen, da wo ich Industriekooperationen habe, patentierte Lösungen betrachte, die muss ich natürlich schon aufpassen, dass ich die schütze. Muss ich aber sowieso. Also jeder Student, jeder von extern kann sich ja auch praktisch versuchen, die Ergebnisse abzugreifen. Schützen muss ich ohnehin. Und wir profitieren meines Erachtens von einer Kommunikation, von einem Austausch mit China. Also, dass wir jetzt in China finanzieren müssen, dass wir da Forschung da finanzieren, sehe ich nicht, aber dass wir den Austausch finanzieren oder dass wir die uns über die Projektergebnisse austauschen, auch ja gemeinsam Projektergebnisse erzeugen, das halte ich für richtig, aber man muss eben auch sehen, was ist mit Ergebnissen und Daten, da gibt es dann auch verschiedene Diskussionen zu. Also ich würde jetzt kein Projekt machen, wo alle Ergebnisse und Daten in China bleiben, aber das muss ich ja auch nicht. Ne? Ich kann ja dann sehen, dass ich muss meinen Vorteil dabei sehen, aber ich bin da überzeugt von, dass man Vorteile sieht.
Das ist ja durchaus in der Wirtschaft eine ähnliche Entwicklung, ne? Dass man auch noch trotzdem weiter mit China auch in vielen Bereichen dann macht, aber gewisse Sektoren eben dann auch sich diversifiziert, anders aufstellt und das ist glaube ich, aber ein Umgang. Das Land ist so groß und so wichtig, dass man eben auch gar nicht drumherum kommt.
Ja, nee, das ist ja klar. Hamburg hat natürlich mit Shanghai als Partnerstadt auch irgendwie eine besondere Bindung. Als Handelsstadt ist eine große Bindung da und wir können nicht 1,3 Milliarden Menschen einfach außen vor lassen, sondern wir müssen sprechen.
Und gerade im Klimabereich sehen wir eben auch die große Notwendigkeit zu kooperieren und eben die Lösung auch, da ist ein globales Thema und da kommen wir auch an China nicht vorbei. Indien auch nicht, ne? Aber das ist für mich.
Ist auch die die Strategie der vorigen Bundesregierung im Bereich Forschung war auch, dass man im Bereich Klima und Gesundheit mit China zusammenarbeiten sollte. gibt noch keine Förderprogramme dafür, aber das kriegen wir noch hin.
Okay, ja gut, das ist dann Teil der China-Strategie. Ich würde noch einmal auf das Thema, das du vorhin auch schon genannt hattest, BlueMed zu sprechen kommen, euer Exzellenzcluster, mit dem jetzt tollerweise wirklich ausgezeichnet worden sein. Auch neue Materialien, wasserbasiert, vielleicht kannst du mal ein bisschen erläutern, was sich da genau hintersteckt für unsere Zuhörer hier, dass man sich ein bisschen was vorstellen kann und was wir vielleicht da erwarten können in der Zukunft auch.
Ja, es ist eigentlich eine ganz spannende Idee. Also wir sind ja heute in der Lage, Materialien anders zu funktionalisieren, zu erzeugen als früher. Früher hat man ja sehr viel Materialien einfach so genommen, wie sie in Natur vorkamen oder eben chemisch erzeugt oder verarbeitet. Wir können heute eigentlich Materialien auch ändern. Und die Idee eigentlich ist so, Wasser zu nehmen als Mikrofluid, die praktisch die Eigenschaften des Materials verändern kann. Das ist so ein bisschen, man kann sagen, die erste industrielle Revolution war die Dampfmaschine, die praktisch auf der Makroebene Wasserdampf genommen hat, um praktisch anzutreiben. Ich sage mal, auf Mikroebene, auf Material- und Nanostrukturebene verändert Wasser die Eigenschaften von Materialien. Die können weich werden, die können hart werden, die können Energie speichern, Energie abgeben, die können Licht durchlassen, nicht Licht durchlassen, die können elektromagnetische Wellen durchlassen oder verändern oder auch nicht. Und das ist erstmal wissenschaftlich sehr, sehr spannend. Wasser ist ja nur ein ganz einfaches Molekül, aber die Eigenschaft von Wasser, also von Oberflächenspannung bis in alle Bereiche, ist extrem spannend. Auch die Reaktion des Wassermoleküls mit den anderen Materialien ist sehr, sehr spannend. Und das wollen wir praktisch von der Grundlage für die verschiedenen Ebenen, Energiematerialien, optische Materialien, mechanische Materialien, entsprechend weiterentwickeln. Und dann kann ich natürlich das nutzen, sagen wir von, also es gibt noch einen weiteren Vorteil. Wasser ist natürlich auch eine saubere Flüssigkeit. Also wenn ich sonst andere chemische Flüssigkeiten nehme, die haben zwar andere Eigenschaften, aber die sind natürlich irgendwie nicht zu entsorgen. Oder wie kann ich damit dann umgehen? Das ist eben durch Wasser. Wenn ich dann entsprechend auch Materialien nehme, die abbaubar sind oder recycelbar sind, dann habe ich mit dem Wasser kein Problem. Und das wollen wir halt nutzen, so wirklich von der Modellierung auf der untersten Ebene, von der Quantenphysik aufwärts bis in die Makrostrukturen und dann für verschiedene Anwendungsfälle auch nutzen.
Ja, spannend. Ja? Und Interesse in der Wirtschaft ist eben auch genau da, das zu nutzen. Und da werden in der Industrie viele Materialien gebraucht oder auch Verpackungsmaterialien. Ganz, ganz entscheidender Punkt. Und ich glaube, das ist ermöglichen starke Säule eben auch und für unsere Zukunftsstrategie, wenn wir sagen, auf Klima- und nachhaltiger Standort sein, hier dann auch setzen können mit diesen Ergebnissen und da geht es dann auch weltweit einen Markt, für den wir dann auch dann gemeinsam erschließen wollen. Das schützen wir gerne. Wir kommen jetzt so zum Schluss unseres Podcasts dann immer so auch dieser Ausblick, da heißt ja Hamburg 2040 und da möchte ich gerne nochmal so zwei, drei Fragen auch zu stellen. Wenn du dir vorstellst, die TU Hamburg 2040, was kommt dir da in den Sinn? Ne?
Also wir haben ja zwei Szenarien. Das eine Szenario ist, wir machen weiter, wie es zur Zeit ist und bauen das behutsam weiter aus. Das ist wahrscheinlich das wahrscheinlichere Szenario. Dann stehen wir aber als deutlich sichtbare internationale Universität da, die diesen Klimawandel und dessen Folgen mit technologischen Lösungen begegnet, weiterhin sehr, sehr gut mit der Industrie vernetzt ist. Ich bin mir sicher, gerade mit der Handelskammer, wir haben schon viel gesprochen, aber da ist noch sehr viel mehr zu tun. Der Materialkreis, neue Materialien ist eins der Themen, aber das Thema Nachhaltigkeit, Energiewende sind noch Themen, wo wir noch mehr machen müssen. Also das ist, glaube ich, so, das würde ich sagen, da das ist der Weg, den ich sehr wahrscheinlich sehe, dass wir einfach weiter wachsen, auch nochmal 10-20% mehr Studierende haben und das wäre der normale Weg. Der Traum wäre natürlich, wenn wir sagen, wir schaffen also so eine bis 2040 eine Verdopplung der TU und würden dann praktisch in Deutschland eine der herausragenden Universitäten sein.
Das hat ja jetzt schon herausragend.
Das ist richtig, wir sind herausragend, wir sind auch ganz besonders, auch sehr, sehr, sehr stark wieder unter Beobachtung, also positiver Beobachtung. Mensch, was macht ihr da eigentlich? Das ist ja schon faszinierend, den tollen Weg, den ihr gegangen seid. Aber wenn man sich überlegt, dass man das hinbekommen wollte, eine Hamburg so zu weiterzuentwickeln, dass es wie München eine TU hat, die wirklich Weltruhm hat und auch der Industrie in der Region noch viel mehr bringt. Wir können unsere Rolle mit der Größe, die wir sind, auch spielen und machen auch das Beste draus. Und ich denke auch, pro eingesetzten Euro sind wir besser als in München. Aber da ist sicherlich noch die Möglichkeit, im Prinzip verdoppeln, bis 2040 wäre eine Möglichkeit, aber jedenfalls nochmal einen deutlichen Aufwuchs, dass man noch mehr Bereiche abdecken kann, die zukunftswichtig sind. Mhm. Wir müssen uns schon in vielen Bereichen echt fokussieren.
Aber ich glaube, das ist eigentlich ein entscheidender Punkt, ne? Dass man wirklich sagt, die Investition in Wissenschaft, auch Transfer, in Innovationen, Förderung, Ausgründung und so, da steckt, dann, das ist wirklich eine lohnende Investition, also das rentiert sich einfach, weil dann wird ja auch deine Steuereinnahmen in der Zukunft entstehen. Und das ist für uns eine ganz entscheidende Frage auf unsere Antwort auf unsere Frage, wovon wollen wir künftig leben? Genau davon. Ja, und insofern lohnt sich das wirklich da auch reinzugehen. Sowohl mit staatlicher Förderung, wissenschaftliche Erkenntnisse, es gibt ja immer dieses Death Valley, nennen wir das, zwischen Wissenschaft und Wirtschaft, dass man die eine Hälfte sozusagen noch mehr Erkenntnisse in Richtung Markt bringt, dann aber mit privatem Kapital reingeht und diese Ausgründung und vielversprechende Modelle wirklich groß macht und erfolgreich macht. Und ich glaube, da müssen wir auch noch eine ganze Menge dran arbeiten. Und das ist eigentlich dann die nächste Frage, insgesamt über die TU dann hinaus. Wie sieht dein Hamburg 2040 aus, mal aus einer Perspektive eines Wissenschaftlers? Ne?
Also ich halte von Hamburg sehr viel und ich traue Hamburg sehr viel zu, muss man sagen. Und ich glaube auch, dass wir es in Hamburg schaffen können, bis 2040 eine Verkehrswende hinzubekommen, die wir angelegt haben, dass wir wirklich dafür haben wir auch eine riesen Herausforderung, da sehr viel besser sind, dass wir in Richtung Klimaneutralität, wir werden nicht da sein, das ist gar keine Frage, wir werden eine Vorreiterrolle spielen können, sollten wir auch tun, und wir werden eine innovative, lebenswerte Stadt sein. Da bin ich mir ziemlich sicher, gerade die Perspektive 2040, wir haben ja ein paar Jahre gerade vor uns, die schwer sind, also verkehrstechnisch, aber auch Energiewende, und da sind jetzt wirklich Jahre gefordert, wo wir es tun müssen, aber bis 2040 ist ja viel zu erreichen. Das ist eine Perspektive, wo man sagt, ja, könnte Hamburg wirklich als grüne, lebenswerte, kulturell vielfältige Stadt mit Innovation und großer Wirtschaftsleistung auch sein.
Das ist eine wunderbare Perspektive. Wir Hamburg, so stellen wir uns das im Prinzip auch vor, und dass wir eben dann auch viel von diesen, dass wir attraktiv sind für Fachkräfte, viel von diesen Lösungen dann auch weltweit exportieren können und eben ein neues Geschäftsmodell auch hier entwickelt haben, auch innerhalb von Deutschland versuchen, den Wandel hier mitzugestalten. Dafür brauchen wir eben auch eine ganz starke Industrie und Wirtschaft. Aber vielleicht noch die letzte Frage, wenn du jetzt sagen könntest, gibt es ein Projekt, eine Maßnahme, eine Idee oder irgendwas, wo du sagst, Mensch, wenn wir das jetzt machen, dann haben wir eine große Chance, 2040 das zu erreichen. Gibt es da oder mehrere Handlungsempfehlungen, Projekte, wo du sagst?
Also ich glaube, das Innovationsquartier Harburg ist einer der Schlüssel für mich wirklich. Also ich sehe das als Riesengelegenheit gerade. Wir haben da einfach von den Flächen, von der Infrastruktur, von dem Willen, von den Möglichkeiten, Bezirk, TU, Wirtschaftsverein stehen zusammen, Handelskammer steht dahinter, die Impossible Founders sind da, eine Riesenchance, die wir umsetzen müssen, und zwar zeitnah. Das können wir nicht mit 5 Jahren Studie und dann an 5 Jahren Investitionsplan und 10 Jahren loslegen, dann sind wir bei 2035, das wird dann nichts mehr. Ja. Also es gibt bestimmte Dinge, wo wir einfach schnell arbeiten müssen. Das ist, glaube ich, so eine Sache, wo man sagt, um die TU herum, das Innovationsquartier, die Tech City, wie wir sie ja jetzt bezeichnen, die zu realisieren, ist ein Schlüssel für die Weiterentwicklung. Das andere ist natürlich, wir werden vielleicht mal so 2, 3 Herausforderungen anzusprechen. Wir werden nicht 15.000 Ingenieurstudierende ausbilden können, wenn wir nicht weiter internationalisieren. Wenn wir nicht weiter in eine Stadt sind, wo Menschen aus aller Welt gerne zum Studieren, zum Arbeiten herkommen. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung. Da sehe ich Hamburg aber auf einem sehr guten Wege, und auch die TU, wir haben 30% internationale Studierende, das läuft da sehr gut, und das ist sicherlich auch weiter auszubauen und zu erhalten. Und das Dritte ist natürlich, wir wissen nie, was die globale, die Weltlage bringt. Wir brauchen halt auf alle Fälle weiter mehr Frieden als heute, und wir brauchen den Willen und die Möglichkeit, Hamburg sich auch weiterzuentwickeln und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Weiterhin in Wissenschaft, und das ist nicht nur die TU. Also für mich ist die TU natürlich logischerweise der beste Hebel und die Grenze oder dieser Black Space oder der Gap zwischen Industrie und akademischer Welt ist bei der TU relativ niedrig. Also wir wollen ja als Ingenieure sehen, dass es funktioniert, was wir tun. Und das soll auch eingesetzt werden. Und die Frage, ob das überhaupt nutzbar sein soll oder umsetzbar sein soll oder nur theoretisch betrachtet, die stellt sich eigentlich ganz, ganz selten oder gar nicht. Also weiter in der Wille, in Wissenschaft, Innovationen zu investieren. Und das muss eben vom gesamten Senat sein, egal welche Regierung da ist. Die müssen eigentlich alle sagen, wir wollen Hamburg zukünftig aufstellen. Und das ist dann eben nicht nur Hafen und Airbus, sondern das ist dann eben darüber hinaus.
Mhm. Ja, da habt ihr uns auf jeden Fall auch an eurer Seite und ja, auch gerade die Tech City, ein spannendes Projekt, und das unterstützen wir natürlich auch sehr, sehr gerne, weil das einfach große wirtschaftliche Potenziale dann auch meint. Ich fand, das war ein super spannendes Gespräch mit ganz vielen Insights, auch für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen hier, und dieses Bewusstsein für Forschung, Innovation und die wirtschaftlichen Potenziale dahinter sind immer sehr deutlich geworden. Also sowas, vielen Dank, Andreas, für diese spannenden Einblicke, und vielen Dank an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei gewesen seid. Und wenn euch die Folge gefallen hat, erzählt das gerne weiter. Ja, sprecht mit uns, auch mit Andreas, Tim Giel. Hier, abonniert den Kanal, lasst vielleicht mal Kommentare da bei uns hier in den Shownotes und auf Social Media. Und wenn ihr weitere Fragen habt, weitere Gästevorschläge für den nächsten Podcast, gebt Bescheid, und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn wir dann über den Hamburger Flughafen sprechen mit dem neuen Flughafengeschäftsführer. Ja. Vielen Dank.
Ja, ganz vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.